Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir jetzt vor dir zur Ruhe kommen können, dass wir uns zu deinen Füßen niedersetzen dürfen und auf deine Stimme hören. Und wir segnen Pierik jetzt in deinem Namen, bitten dich für ihn um Freimütigkeit, um Vollmacht und danken dir dafür, dass du an seiner Seite bist. Amen.
Amen. Danke, Thomas. Ja, guten Morgen jetzt auch nochmal von mir. Ich wurde ja eben schon kurz vorgestellt, aber die Eckdaten gebe ich euch trotzdem nochmal. Also ich heiße Pierik Becker. Pierik ist ein französischer Name und ich weiß auch nicht so 100%, wo er herkommt. Das hat irgendwas mit Pierre zu tun. Ich bin 23 Jahre alt und studiere eben Theologie. Und ich komme aus Braunschweig. Ich will heute über dieses Zelt reden. Wir hatten vor einiger Zeit, so lange ist es gar nicht her, hier eine Predigtreihe zu Jakob, dem Stammvater des Volkes Israel. Und wir gehen jetzt für die Predigt ebenso circa 300 Jahre weiter in der Geschichte. Jakob hat Kinder bekommen und diese Kinder sind zu einem großen Volk geworden, das in Ägypten in der Sklaverei gelebt hat, über viele Jahre. Und in dieser Zeit der Sklaverei hat Israel auch irgendwie seine Gottesbeziehung so ein bisschen verloren. Also es ist schwierig, wenn man unter Menschen oder in einem Volk lebt, wo man seinen Glauben eben nicht so leben kann, wie man es gerne möchte. Man kann nicht so Häuser bauen, also in dem Fall sozusagen ein Heiligtum, wie man es gerne machen möchte. Und das Volk Israel hat eben nicht nur unter der Sklaverei, sondern auch darunter sehr gelitten. Nun kommt es aber so, und das wissen vielleicht einige, dass das Volk aus der Sklaverei befreit wird von Gott. Und Gott gebraucht dazu einen Mann mit Namen Mose. Und durch diesen Mann befreit er das Volk Israel aus der Sklaverei. Aber nun, man könnte jetzt meinen, so jetzt ist alles gut, wir sind endlich keine Sklaven mehr, aber man ist ja auch nicht zu Hause, also man hatte sich auch an dieses Leben gewöhnt, das Volk hatte sich gewöhnt an das Leben in der Sklaverei und auf einmal stehen sie einfach so da, ohne zu wissen, was sie machen sollen und erwarten jetzt auch von Mose, dass er ihnen sagt, was sie machen sollen. Ah ja, in der Wüste sind wir, genau. Und Gott, eine von Gottes ersten Anweisungen, nachdem er Mose auch die Gesetzestafeln, die jetzt das Leben des Volkes regeln sollen, gegeben hat. Eine seiner ersten Anweisungen für das Volk in der Wüste ist es, dass sie sich ein Zelt bauen. Sie hatten schon Zelte, in denen sie unterwegs waren, wo sie gelebt haben, aber dieses Zelt, das sollte ein besonderes Zelt sein. Und man findet in 2. Mose 25 bis 30 sehr viele detaillierte Anweisungen, wie dieses Zelt aufgebaut sein sollte. Da werden alle Baumaterialien beschrieben, alle Maße, alles, was es dazu zu wissen gibt. Also es wird im Prinzip nichts der Fantasie überlassen. Gott gibt es alles Mose ein und sagt ihm sozusagen, dass er dieses Zelt bauen soll, damit Gott wieder bei seinem Volk sein kann. Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich uns den Predigttext für heute lesen. Und dieser Text steht in 2. Mose 33, also kurz nach diesen Bauanweisungen. Wir können gern zur Lesung aufstehen. Bisschen ungewöhnlich vielleicht, aber... In 2. Mose 33 heißt es, wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Mose sagte zum Herrn: Du befiehlst mir, dieses Volk nach Kanaan zu bringen, aber du hast mir noch nicht gezeigt, wen du mit mir senden willst. Du hast gesagt, dass du mich ganz genau kennst und ich deine Gunst gefunden habe. Wenn du nun wirklich zu mir stehst, dann lass mich deine Pläne erkennen. Ich möchte dich besser verstehen, damit du auch in Zukunft an mir gefallen hast. Denke doch daran, dieses Volk ist dein Volk. Der Herr antwortete: Ich selbst werde dir vorangehen und dich zur Ruhe kommen lassen. Doch Mose erwiderte: Wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und zu diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde? Der Herr antwortete Mose: Auch diesen Wunsch, den du gerade ausgesprochen hast, will ich erfüllen, denn ich habe dich gnädig angenommen und kenne dich ganz genau. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen und uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du es uns lebendig werden lässt heute Morgen, dass es uns was zu sagen hat, dass wir erkennen, was du uns heute zu sagen hast. Und ich bitte dich darum, dass du in dieser Zeit sprichst, dass du uns ins Herz sprichst und uns auch herausforderst, Herr. Danke, dass du hier bist. Amen. Könnt ihr euch setzen. Ja, da ist also dieses Zelt. Und dieser Text, in dem es vor Geheimnissen und fremden Bildern eigentlich nur so zu triefen scheint. Ein Zeltheiligtum, eine Wolkensäule und Gott, der direkt mit Mose redet, und zwar von Angesicht zu Angesicht. Das sind alles Bilder, die mir persönlich jetzt mal nicht so super nahe liegen. Ich erlebe das nicht jeden Tag. Wolkensäulen und Zeltheiligtum, das sind Sachen, die irgendwie wie aus so einer fremden Welt scheinen. Und trotzdem möchte ich versuchen, dass wir diesen Text mal ein bisschen auf die Schliche kommen, weil ich ihn sehr schön finde. Also zuerst ein paar Beobachtungen zum Text. In Vers 7 heißt es: Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Also das Zelt wird Zelt der Begegnung genannt. Und der Sinn dieses Zeltes ist es eben, dass Gott, nachdem er vielleicht seinem Volk nicht fern war, aber zumindest für das Volk es so schien in der Sklaverei, dass Gott sehr fern ist, möchte Gott endlich wieder einen Platz haben in seinem Volk, wo er wohnen kann. Deswegen gibt er dieses Zelt in Auftrag. Und das ist wirklich, also wenn man sich diese Bauanweisungen durchliest, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie man sowas heutzutage noch herstellen könnte. Das sind die tollsten Materialien und das muss unglaublich schön ausgesehen haben. Und der Sinn war eben, dass Gott einen eigenen Platz hat, der ihm gehört, der auch abgetrennt, abgesondert ist von dem Rest, wo das Volk war. Weil Gott ist ein heiliger Gott. Und wenn er mit unserer Schuld, unserer Verfehlung sozusagen konfrontiert wird, dann lässt ihn das nicht einfach kalt. Dann ist es nicht so, dass ihn das nicht interessiert, sondern weil Gott heilig ist, kann er nicht mit dieser Schuld und mit diesem Schlechten, was wir Menschen manchmal tun, direkt zusammenleben. Deswegen brauchte Gott einen eigenen Ort, wo er wohnen konnte. Und dieser Ort ist das Zelt der Begegnung. Was noch wichtig zu verstehen ist dafür, ist, dass wir heute, 21. Jahrhundert, Westeuropa, und wir sind Christen, dass wir ein anderes Verständnis von der Gegenwart Gottes haben, als es zur Zeit des Alten Testamentes üblich war. Für mich zum Beispiel ist es eigentlich von Kind auf selbstverständlich, dass Gott überall ist. Aber im Alten Testament ist das nicht immer so selbstverständlich. Also Gott ist schon überall, es gibt da viele Hinweise, die sagen zum Beispiel, Gott sieht alles, Gott war von Anfang an der Welt da. Und doch ist Gott an bestimmten Orten nochmal besonders gegenwärtig. Und so war es auch damals in den umliegenden Völkern, also nicht nur in Israel, sondern die anderen Völker hatten auch sein Verständnis, dass ein Gott, ihr Gott, also jedes Volk hatte seinen eigenen, nur für ihren Bereich zuständig, also den Bereich von dem Volk, zu dem er gehörte. Und irgendwo hörte dieser Bereich auf, da ging dann das nächste Volk los und die hatten wieder ihren eigenen Gott mit einem eigenen Zuständigkeitsbereich. So war das Verständnis damals. Und in dieser Welt lebt eben auch das Volk Israel. Und deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen, dass sie eben noch nicht dieses Verständnis hatten, Gott ist überall sowieso, ist eigentlich völlig egal. Wo er wohnt, das wissen wir nicht. Also er wohnt im Prinzip überall so, sondern das war immer ganz klar, man hat den Göttern Orte gebaut, wo sozusagen ihr Platz war, wo man sie angebetet hat, wo man geopfert hat, um sie zu besänftigen. Und so war eben auch dieses Verständnis beim Volk Israel. Dazu musste es das Zelt der Begegnung eben wieder gebaut werden, damit auch das Volk Israel so einen Ort hatte, wo sie Gott begegnen konnten. Und nicht nur ihm begegnen, es steht sogar im Text, jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Das finde ich auch eine ganz spannende Formulierung. Man konnte also Gott dort befragen. Wir machen das ja heutzutage auch manchmal, wir nennen das hörendes Gebet oder so, dass wir uns von Gott Weisungen erhoffen für unser Leben. Aber wie man sich das da genau vorstellen kann, dass man dort Gott befragen könnte, das finde ich sehr spannend. Also ich kann mir das auch nicht so genau vorstellen. Und das Spannende finde ich auch, dass in der sozusagen in den Versen kurz vor unserem Predigttext ist noch etwas Besonderes passiert. Also Mose war auf diesem Berg Sinai und hat von Gott die Gesetzestafeln bekommen, die 10 Gebote, das kennt man ja. Und er hat auch diese Bauanweisungen bekommen und er war dort sehr lange oben auf diesem Berg. Und das Volk ist aber unten geblieben, weil die durften da nicht mit hoch, nur Mose konnte mit Gott reden. Und weil Mose eben so lange auf diesem Berg war, hat sich das Volk irgendwann Gedanken gemacht. So, Mose bleibt weg, er kommt nicht wieder. Viele wilde Tiere unterwegs hier in der Gegend. Könnte sein, dass ihm was passiert ist. So weiß man ja nicht. Und je länger es dauert, desto unsicherer wird man. Also, was macht man, wenn man unsicher wird? Man baut sich ein Götzenbild. Also, damals hat man das anscheinend so gemacht. Und dieses Volk hat also Aaron, den Bruder von Mose, bedrängt, dass er ihnen ein Gottesbild baut. Aaron war der Priester für das Volk und irgendwann, nachdem das Volk ihn viel bedrängt hatte, hat er dann tatsächlich nachgegeben und aus dem Schmuck der Leute ein goldenes Kalb gebaut. So war das. Und das hat Gott und Mose gar nicht gefallen. Mose kommt also wieder von diesem Berg runter. Er hat gerade eine tolle Zeit mit Gott gehabt, hat die 10 Gebote bekommen, wow. Und dann sieht er das, dieses Volk, in das er so viel Hoffnung gesteckt hat. Dieses Volk tanzt auf einmal wie wild um so ein goldenes Kalb rum und betet dieses Kalb an. Und vor Wut zerschmettert Mose diese Steintafeln, die er gerade bekommen hatte, die 10 Gebote, und hat das Gefühl, gerade alles, seine Welt ist zerbrochen. Und nicht nur Mose reagiert drastisch auf diesen Fehler sozusagen, den das Volk gemacht hat, auch Gott. Gott, der endlich wieder in seinem Volk wohnen wollte, der in seiner Mitte wohnen wollte, sieht auf einmal, was das Volk macht, und seine Reaktion ist, dass er sagt, dass so kann ich nicht mit euch weiterziehen. Wenn ihr so euch gegen mich versündigt sozusagen, dann kann ich nicht mit euch mitziehen, weil ich bin heilig, und wenn ich mit euch mitziehen würde, dann würdet ihr das nicht aushalten. Dann müsstet ihr alle sterben sozusagen, weil ihr so fehlerhaft seid. Das heißt, Gott zieht sich sozusagen an der Stelle von dem Volk zurück, weil sie eben diesen Fehler gemacht haben. Und deswegen finde ich es umso erstaunenswerter, dass es nun hier heißt, dass man auch nach diesem Fall noch Gott in diesem Zelt begegnen konnte. Das widerspricht sich für mich fast so ein bisschen. Aber was es mir zeigt, ist, dass Gott in seinem Charakter her immer den Menschen zugewandt bleibt. Er muss sich zwar manchmal für eine Zeit irgendwie auch von uns vielleicht entfernen, weil wir eben Fehler machen und oder auch von den Menschen damals vor allem, weil die Menschen einfach Fehler machen und wir das sonst nicht aushalten in seiner Gegenwart, aber das ist für Gott nie das letzte Wort. Das ist für Gott nie das letzte Wort. Und so ist es auch in diesem Fall. Wir lesen, dass die Israeliten auch nach dieser Schuld, die sie begangen haben, Gott noch immer im Zelt der Begegnung finden konnten und befragen konnten. Gott ist auf der Suche nach uns und er befindet sich immer schon auf dem Weg zu uns. Und auch wenn er sich manchmal von uns zurückziehen muss, damit wir, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Und gerade hier in dieser Geschichte bekommt man eben den Eindruck, dass Gott gar nicht nah genug an seinem Volk dran sein kann. Das lese ich in diesem Text. Er möchte in seiner Mitte wohnen und er möchte ihr Gott sein und ihr Gott bleiben. Weiter heißt es, immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Mose sprach. Ja, das ist jetzt noch so ein spannendes Bild, diese Wolkensäule. Das ist aber recht leicht zu lüften. Also einige Kapitel vorher, am Anfang der Wüstenwanderung, sagt Gott, dass er vor dem Volk Israel herziehen wird, damit sie den Weg finden. Und das macht er tagsüber in einer Wolkensäule und abends in einer Feuersäule, damit man es besser sieht. Und Gott ist also in dieser Wolkensäule. Die ist praktisch ein Bild für seine Gegenwart. Und die Israeliten wussten also, wenn diese Wolkensäule auf dem Zelt liegt sozusagen, oder ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, wenn diese Wolkensäule auf das Zelt hinabkommt, dann ist Gott in diesem Zelt. Und Gott spricht mit Mose. Und dann geht's weiter. Sobald die Israeliten diese Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir so als Deutsche, wir haben es ja oft nicht so mit körperlichen Ausdrucksformen von Emotionen. Und wenn ich dann lese, da werfen sich die Menschen vor, ich kann es ja mal machen, vor ihren Zelten nieder. Das ist schon sehr drastisch. Also das liegt mir jetzt nicht immer so nah in der Anbetung. Und das muss daran liegen, dass die Menschen einfach Gottes Gegenwart in diesem Zelt gesehen haben, auch wenn es von Ferne war. Sie waren sind an ihren Zelten stehen geblieben, so, sie haben das gesehen. Aber Gottes Gegenwart muss so mächtig und einfach auch ein bisschen vielleicht furchteinflößend gewesen sein, dass ihnen nichts anderes einfällt, als sich so flach auf den Boden zu werfen angesichts von dieser dichten Gegenwart Gottes. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass sie noch wussten, eben von dem Fehler, den sie gemacht hatten, und wussten, sie können eigentlich gar nicht bestehen in Gottes Gegenwart. Ja, das hatte ich, genau. Genau. Falls ihr euch das auch nicht so genau vorstellen könnt, wie man eben dazu kommt, sich in Gottes Gegenwart niederzuwerfen. Ich habe eine kurze Erzählung mitgebracht von John Wesley, der Gründer der Methodisten ist und war. Und er hat im 18. Jahrhundert in England gewirkt. Und er und seine Kollegen haben dort große Versammlungen erlebt, wo Gott krass gewirkt hat und viele Menschen zum Glauben gekommen ist. Ihre Predigten wurden irgendwann von immer mehr Menschen besucht, von tausenden Menschen. Gott hat einfach überragend gewirkt in dieser Zeit. Und er schreibt dann später im Juni 1739 in seinem Tagebuch folgende Geschichte. Die Sprache kommt uns vielleicht auch ein bisschen fremd vor, aber ich denke, das Wesentliche wird dann doch deutlich. Ich möchte uns das einmal vorlesen. John Wesley schreibt: Wir trafen uns in der Fetter Lane in London, um uns vor Gott zu demütigen. Denn er hatte uns wegen unserer häufigen Untreue zu Recht seinen Geist entzogen. Wir bekannten, dass wir ihn durch unsere Parteiung betrübt hatten. Dadurch, dass wir uns auf unsere eigenen Werke verlassen hatten und auf sie vertrauten statt auf Christus. Dadurch, dass wir uns auf den kleinen Anfängen der Heiligung ausgeruht hatten, die er gnädigerweise in unseren Seelen bewirkt hatte. Und vor allem dadurch, dass wir sein Werk unter uns verlästert hatten, indem wir es entweder natürlichen Vorgängen oder Kräften der Einbildung zugeschrieben hatten. In dieser Stunde begegneten wir Gott in besonderer Weise. Einige fielen flach auf den Boden, andere fingen wie auf ein Zeichen an, Gott laut zu preisen und ihm zu danken. Und viele legten öffentlich Zeugnis ab. Was sich hier zeigt, ist, dass Gottes Gegenwart, auch wie sie John Wesley hier erlebt hat, uns niemals unverändert stehen lässt. Entweder führt sie uns in die Anbetung hinein, oder sie zeigt uns auch Dinge in unserem Leben auf, so wie es hier geschehen ist, die irgendwie gerade nicht in Ordnung sind. In der Gegenwart Gottes wird man sich der eigenen Situation eigentlich schnell klar, weil man mit dem Schöpfer des Universums konfrontiert ist und einfach selber merkt, dass man selber halt nur ein Mensch ist. Und das merkt man dann sehr schnell. Und ich finde es einfach beeindruckend, wie auch John Wesley hier sagt, dass sie das selber erkannt haben und dann sich beschlossen haben, zu treffen, um einfach auch Gott um Vergebung zu bitten und wieder einen neuen Anfang zu starten einfach mit Gott. Und ich finde es beeindruckend, wie Gott sich auch gnädig zeigt und ihnen dann begegnet in dieser Zeit. Zurück zum Text. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Ja, die Bibel redet davon, dass Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht redet. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann ist es mir wichtig, dass ich denjenigen oder diejenige anschaue bei der Unterhaltung. Also man kann sich zwar auch so unterhalten, in Familien kennt man das manchmal, man ruft sich dann so von der Küche ins Wohnzimmer irgendwelche Infos rüber und geht dann davon aus, das kommt schon alles an. Aber sag ich mal, wenn man jetzt unter guten Freunden ein tiefes, ernsthaftes Gespräch führt, so, dann ist es eigentlich schon am besten, wenn man sich dabei anguckt. Und wenn man sich sozusagen von Angesicht zu Angesicht miteinander redet. Und das ist es, was Gott hier mit Mose tut. Aber dieses Wort Angesicht, das meint auch noch mehr als einfach nur, dass man sich ansieht. Das Angesicht heißt ja so viel wie die Zuwendung Gottes oder auch die Präsenz Gottes, das Dasein. Also er war wirklich selbst da. Manchmal hat man das in der Bibel, dass Gott durch Engel redet zu Menschen. So. Das ist eine häufige Weise. Also er kommt nicht direkt, sondern redet durch Engel. Aber in dieser Situation ist er selbst da und redet zu Mose. Und das ist es auch, was zum Beispiel was wir an Weihnachten feiern. Dass Gott Mensch geworden ist, um uns von Angesicht zu begegnen. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, um wirklich bei den Menschen zu sein, um ganz nah dran zu sein. Das war immer schon sein Wunsch, nah, möglichst nah bei den Menschen zu sein. Er kann gar nicht nah genug an uns dran sein. Und dazu ist er auch Mensch geworden, um wirklich anfassbar zu sein. So wie es in diesem Zelt der Begegnung anscheinend auch war für Mose, dass er Gott begegnen konnte. So sind zur Zeit, als Jesus gelebt hat, hat er Menschen angefasst. Und auch heutzutage können wir noch mit Jesus so eben ganz nah an Gott rankommen. Und damit wird auch dieses Problem gelöst, dass wir vor dieser Heiligkeit Gottes nicht bestehen können. Denn Jesus Christus hat auch unsere Schuld und unsere Verfehlung eben am Kreuz getragen, damit wir das tun können, damit wir ganz nah an Gott rankommen können. Und damit wir auch nicht mehr diese Vorrichtungen brauchen, wie so ein Zelt, was total aufwendig gebaut sein muss und wo man auch nicht immer hin kann, wo man sich vorher waschen muss, wo man alles Mögliche tun muss, um nur mit Gott zu reden. Deshalb ist Jesus Christus Mensch geworden und hat unsere Verfehlungen, hat alles, was wir falsch gemacht haben, getragen, damit wir wieder mit Gott in Kontakt kommen können, und zwar direkt. Ja, und als Mose dann mit Gott redet und ihn darum bittet, dass Gott mit ihnen kommt, weil das hatte Gott ja gesagt, dass er nun eigentlich nicht mehr mit ihnen mitziehen kann, weil das Volk eben gegen ihn verfehlt hatte. Als Mose ihn dann darum bittet, dass er trotzdem mitkommt, dann antwortet der Herr ihm: Ich selbst werde dir vorangehen und dich zur Ruhe kommen lassen. Der Herr sagt Mose zu, dass er mitgehen wird. Und das finde ich eine wunderbare Zusage, die wir auch heute für uns annehmen können, ist, dass Gott eben nicht an seinem Zorn festhält, sondern dass er immer wieder neu mit uns anfängt und dass er mit uns geht. Aber das Spannende finde ich hier eigentlich Mose an dieser Stelle, weil er hat jetzt diese Zusage bekommen und trotzdem gibt er sich damit noch nicht zufrieden. Er fragt nochmal nach: Wenn du nicht mitgehst, wenn du nicht selbst vorangehst, dann schick uns nicht von hier fort. Woran soll man denn erkennen, dass wir zu dir gehören? Und er lässt Gott im Prinzip an dieser Stelle gar nicht los. Er bleibt an ihm dran, bis er ganz auf Nummer sicher gehen kann, dass Gott wirklich mit ihm mitkommt. Weil er weiß, dass alles, was sie tun, wenn sie jetzt auf diesem Weg sind, ins gelobte Land, dass es nicht nur reicht, dass sie da hinkommen. Dass es nicht nur reicht, dass sie diesen Weg zu Ende schaffen, dass sie an ihrem Ziel ankommen. Weil wenn Gott nicht mit ihnen geht, dann ist das alles nichts wert. Das weiß Mose, weil er Gott erfahren hat, weil er Gottes Gegenwart erlebt hat und weiß, dass im Vergleich zu dieser Gegenwart Gottes eigentlich alles andere gar nichts wert ist sozusagen, wenn Gott nicht dabei ist. Und deswegen lässt er Gott an dieser Stelle gar nicht los und bleibt so lange an ihm dran, bis der Herr ihm das wirklich zusagt und ihm diesen Wunsch auch erfüllt. Ja, was sagt uns das jetzt für heute? Es kann leicht passieren, dass wir als Christen im Auftrag Gottes unterwegs sind, dass wir Gottes Werk tun, dass wir Aufgaben in seinem Namen übernehmen, dass wir vielleicht sogar andere Menschen im Glauben anleiten, im Hauskreis oder in Glaubenskursen oder auch als Prediger und Pastoren. In allen möglichen Weisen, dass wir einfach so eigentlich im Auftrag Gottes unterwegs sind, aber dass uns dann auf einmal diese Aufgabe, das, was wir tun, wichtiger ist als Gott selbst. Und das merkt man oft gar nicht, weil man macht ja die richtigen Sachen. Man tut ja die Dinge, die man tun soll und die auch gut und wichtig sind. Und man merkt vielleicht gar nicht, weil man so fokussiert ist auf das, was man tun soll, auf diesen Weg, den man jetzt gehen soll, an ein bestimmtes Ziel, wie man dabei nicht mehr auf Gott achtet und Gott sich vielleicht dann langsam zurückzieht so ein bisschen aus dem Leben, weil er merkt, hier ist eigentlich gar kein Raum für mich. Der will nur seine Aufgaben erledigen, der will nur vorwärts, zack, immer weiter, das Nächste, den Erfolg sehen an dieser Stelle. Und das kann einem leicht passieren, das kann einem auch passieren, und das ist jetzt meine Situation gerade als Theologiestudent, als jemand, der sich auf den Pastorendienst vorbereitet. Und das ist vielleicht auch was, was man oft denkt, dass nur weil jemand sich jetzt von Berufswegen gerade den ganzen Tag mit der Bibel beschäftigt, so wie ich das in meinem Studium mache, dass einem das nicht passieren kann. Aber ich erlebe das ständig an allen Ecken und Enden, dass mir und meinen Mitstudenten das passiert, dass wir auf einmal uns Tage und Wochen irgendwie mit der Bibel beschäftigen, jeden Tag da, und trotzdem an Gott vorbeileben an der Stelle. Auf einmal fällt mir das dann auf, krass, ich habe irgendwie eine Woche oder noch länger nicht mit Gott geredet oder ihn gefragt, was er auf dem Herzen hat überhaupt jetzt für mein Leben und für das, was ich gerade tue. Und das finde ich so, so wichtig, dass so wie Mose das tut, dass er immer wieder in dieses Zelt der Begegnung hineingeht. Und dass er Gott direkt sucht, dass er seine Gegenwart sucht und ihn auch befragt, wie wir das gelesen haben. Ja, das kann mir passieren, das kann auch einer Gemeinde passieren. Das habe ich schon von vielen Gemeinden gehört, dass sie wirklich einfach viele Dinge getan haben, dass sie in Programme investiert haben, in neue... Oh, das war nicht gut. dass Gemeinden in Dinge investiert haben, in Menschen investiert haben auch und einfach wirklich ihre Ziele verfolgt haben, die alle zu Gottes Ehre sein sollten, aber dabei irgendwie Gott vergessen haben. Also ja, dass sie sozusagen die Dinge ohne Gott getan haben. Und das wünsche ich mir einfach für uns als Gemeinde. Die Gemeindeleitung war gerade auf Klausur und es wird immer weitergehen mit dieser Gemeinde. Also es kommen immer neue Dinge dazu und da freue ich mich total drüber. Und mein Wunsch ist es einfach für uns als Gemeinde hier, dass uns das nicht passiert und dass, wenn es uns passiert, wir auch den Mut haben, da immer wieder umzukehren und zu sagen, ja, das war nicht gut an dieser Stelle, wir wollen wieder neu Gott suchen. Und nur dann ist ja eine Gemeinde wirklich auch, unterscheidet sich von anderen Vereinen und von anderen Institutionen, von anderen Gemeinschaften, wenn Jesus Christus in dieser Gemeinde gegenwärtig ist. Und das finde ich so toll an der Gemeinde, an der christlichen Gemeinde, dass sie eben sich nicht nur dadurch auszeichnet, dass Menschen irgendwie lieb zueinander sind und sich gute Gemeinschaft miteinander haben, sondern dass sie sich dadurch auszeichnet, dass Jesus Christus hier gegenwärtig ist. Und das wünsche ich mir wirklich, dass das hier einfach so bleibt und dass es immer mehr zunimmt, dass wir hier Gott suchen und immer wieder in dieses Zelt hineingehen zusammen. Dass wir seine Gegenwart suchen, dass wir ihn befragen, dass wir ihn auch einladen und ihm Raum geben. Und immer wieder zwischendurch von unseren Aufgaben, von dem Ziel, worauf wir zusteuern, auch mal hochsehen und gucken, wo stehen wir eigentlich gerade? Ist Gott hier gerade mit uns und ist das auch das, was er möchte? Und aus diesem Grund möchte ich auch jetzt zum letzten Teil der Predigt mal was bisschen Ungewöhnliches machen vielleicht. Ich will in so eine geführte Gebetszeit uns mit reinnehmen, wo wir einfach jetzt Gott mal diesen Raum geben, dass er wirklich auch das tun kann, was er möchte, dass er Raum bekommt hier im Gottesdienst und uns ansprechen kann. Und diese Gebetszeit soll also ein bisschen einen anderen Schwerpunkt haben als vielleicht andere Gebetszeiten sonst. Also es geht nicht so sehr darum, jetzt Gott irgendwelche Bitten aufzudrücken, die uns noch alle auf dem Herzen liegen. Das kann man auch machen, das ist nicht schlecht, aber der Schwerpunkt soll wirklich darauf liegen, dass wir so ein bisschen fragen, was willst du tun, Gott? Du hast jetzt hier diesen Raum und wir stehen dir zur Verfügung. Wir wollen dir jetzt diese Zeit geben. Was ist so dein Wunsch? Komm und sei du gegenwärtig unter uns. Ihr könnt euch da ganz entspannt drauf einlassen. Ihr seid gar nicht so sehr gefordert. Macht es einfach so, wie es euch passt. Ich werde zwischendurch vielleicht ein paar Bibelverse vorlesen. Ich werde das von hier vorne so ein bisschen leiten, aber lasst euch einfach da so drauf ein, wie es für euch geht. Und wer möchte, kann auch selber mitbeten und einfach Gott darum bitten, dass er kommt. Wir werden danach eine Lobpreiszeit haben, wo es auch Segnungsgebet gibt. Dann haben wir nochmal einen anderen Schwerpunkt ein bisschen. Aber das soll alles dazu dienen, damit wir in die Gegenwart Gottes hineinfinden und einfach auch so Fragen, auch für uns als Gemeinde, was ist so der Weg, den wir jetzt gehen sollen und was liegt dir auf dem Herzen, Gott?